Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Kommen alle Menschen in den Himmel? So habe ich das in der Predigt heute überschrieben. Und ich habe ein kleines Experiment vor. Nämlich, dass ihr einfach mal über diese Frage miteinander redet. Das wäre ein bisschen ungewöhnlich, aber ich bitte euch, dass ihr euch vielleicht einfach so mutig zusammendreht, immer so 3, 4, 5 Leute, und dass ihr einfach mal euch darüber austauscht, was denkst du, kommen alle Menschen in den Himmel? Und falls ihr euch in der Bibel auskennt, dann dürft ihr gerne überlegen, mit welchen Bibelstellen kann man das belegen. Wenn du dich nicht in der Bibel auskennst, kein Problem, dann redet einfach über die erste Frage. Und spannend fände ich es, wenn unterschiedliche Meinungen beieinander wären. Also das ist eigentlich interessant machen. Von daher, wenn ihr in eurer Gruppe so unterschiedliche Meinungen habt, dann ist das prima. Und dann redet einfach darüber, hört dem anderen zu, dass wir das freundlich und respektvoll machen. Das brauche ich, glaube ich, dazu sagen, das ist eh klar. Und vielleicht gibt es aber auch eine Gruppe, wo irgendwie alle sich einig sind, jetzt so laut der Bibel, kommen nicht alle in den Himmel, sondern es gibt so einen doppelten Ausgang der Geschichte. Dann konzentriert euch einfach auf die zweite Frage und überlegt, mit welchen Bibelstellen könnte man das jetzt so belegen. Da möchte ich aber auch dazu sagen, dass es ganz bibelchristliche Leute gab, so in unserer Geschichte des Pietismus, so diese Glaubensrichtung, wo wir so herkommen, die davon überzeugt waren, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Und zu dem werde ich nachher auch noch so manches erzählen. Ihr könnt euch auch überlegen, was die sich wohl dabei gedacht haben und wie die das mit der Bibel begründet haben. Ja, vielleicht ist auch für manche die Frage, gibt es überhaupt einen Himmel, geht es nach der Erde weiter, dann können wir auch darüber reden. Genau, wir haben gar nicht so ganz arg viel Zeit, 3, 4, 5 Minuten, reden wir mal so zusammen. 3, 4, 5 Leute und würden einen Austausch reizen auf jeden Fall. Okay, und los geht's. Jetzt wäre es interessant so zu hören, was ihr gesprochen habt über, auf welche Ergebnisse ihr gekommen seid. Das ist wieder mal nicht möglich, das würde so die Zeit sprengen. Wir werden es so machen, wir werden einfach so beide Seiten anschauen. Ich möchte so beide Seiten nebeneinander stellen. Ich nehme mal die erste Sicht, ist die, es gibt so einen doppelten Ausgang der Geschichte. Das heißt also, ich gehe jetzt einfach mal von der Bibel aus, dass es nach dem Leben weitergeht, setzen wir voraus. Und jetzt ist so diese eine Sicht, dass in der Bibel das klar gesagt wird, es gibt eben für die einen, dass sie im Himmel sind und die anderen nicht im Himmel sind. Und mit im Himmel meinen wir einfach, dass sie bei Gott sind. Das ist so tatsächlich auch meine Meinung. Ich packe das gleich von vorne weg und das wird zum ersten Teil sein. Und im zweiten Teil möchte ich dann aber auf die andere Sicht auch eingehen, dass eben doch am Schluss alle bei Gott sind im Himmel und wie die Leute das auch mit der Bibel begründen. Also, zuerst dieser doppelte Ausgang der Geschichte und jetzt, welche Bibelstellen gäbe es dafür? Verbindet da jetzt vieles nennen und ihr habt da wahrscheinlich so manches gefunden. Ich nenne einfach ein paar, die mir eingefallen sind. Das eine ist, ich möchte Johannes 3, Vers 18 nennen. Jetzt geht es noch nicht weiter, aber es wird gleich gehen. Johannes 3, Vers 18, 2 Verse davor ist so ein ganz bekannter Vers, nämlich Johannes 3, Vers 16. Der heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, und diesen einzigen Sohn, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist so diese gute Botschaft der Bibel. Wer an Jesus glaubt, der geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben, hat den Himmel, können wir so sagen. Und dann 2 Verse später kommt dieser Vers 18. Und das sagt Jesus selber, wer an ihn glaubt, also an diesen Sohn Gottes, an Jesus, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Also das spricht so dafür, dass es eben zwei Ausgänge gibt. Die einen, die an Jesus glauben, die werden nicht gerichtet, da gibt es keine Verurteilung. Und die anderen aber, sagt Jesus ganz deutlich, die sind schon gerichtet, die sind schon verurteilt. Und deswegen klingt so gut an, es ist so wichtig, dass du an Jesus glaubst, damit du eben nicht gerichtet bist. Ganz ähnlich sagt Paulus in Römer 6, diesem wichtigen Brief von Paulus, denn der Sünde ist so, oder der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Geschenk Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde, ein paar Kapitel vorher, Römer 3, Vers 23, sagt Paulus, wir sind alle Sünder. Und ich glaube, da würde ihm auch recht geben. Manchmal sagen wir das ja so, weil niemand ist perfekt. Und so ist es, jeder hat Fehler und jeder wird wahrscheinlich auch zugeben, ja, ich werde immer wieder mal schuldig an anderen Menschen. Und insofern haben wir Schuld in unserem Leben, Schuld, Sünde. Und jetzt sagt Paulus, der Lohn dieser Sünde ist der Tod. Und damit meint er jetzt nicht nur das normale Sterben, sondern letztlich den ewigen Tod. Damit ist gemeint dieses ewige Getrenntsein von Gott. Das ist so das Gegenteil von ewigem Leben. Und aber diese gute Botschaft, das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben. Und jetzt wieder für wen? In Christus Jesus. Das bringt es wieder zum Ausdruck, wer an Jesus Christus glaubt, der hat dieses ewige Leben. Also das Normale ist dieser ewige Tod, die ewige Trennung und diese gute Botschaft ist, es gibt aber das Geschenk von Gott, nimm es an. Ich möchte noch auf die Offenbarung zu sprechen kommen. Das letzte Buch der Bibel, da ist in Offenbarung 20 die Rede davon, dass am Ende der Zeit alle Menschen vor Gottes Thron erscheinen werden. Und das klingt ganz interessant, ich kann sehr empfehlen, das nachzulesen. Und dann heißt er, dass es unheimlich viele Bücher gibt und in diesen Büchern stehen die Werke der Menschen geschrieben. Und die Menschen werden jetzt gerichtet nach dem, was in diesen Büchern stehen. Aber dann ist die Rede davon, dass es noch ein anderes Buch gibt, nämlich das Buch des Lebens. Und wir merken dann, es ist gar nicht ganz so entscheidend, was in diesen vielen anderen Büchern steht, sondern entscheidend ist, ob man in diesem Buch des Lebens drin steht, weil in Offenbarung 20, Vers 15 steht dann, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Mit anderen Worten, wer im Buch des Lebens drinsteht, wird nicht in diesen See aus Feuer geworfen. Aber wer nicht drinsteht, wird da reingeworfen. Was ist dieser See aus Feuer? Umgangssprachlich sagen wir da die Hölle dazu. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, ach du liebe Zeit, was sind denn das für mittelalterliche Vorstellungen, so von Himmel und Hölle? Und das kann ich doch auch verstehen, weil das ist vielleicht schon so ein bisschen abgefahren. Aber es steht mal so in der Bibel drin. Und letztlich finde ich, ist die Frage, ist es die Wahrheit oder ist es nicht? Wenn es nicht die Wahrheit ist, können wir es vergessen. Wenn es aber die Wahrheit ist, dann ist es entscheidend wichtig, in diesem Buch des Lebens zu stehen. Und wenn wir da die Bibel wieder anschauen, dann melden wir, was steht im Buch des Lebens, wenn man an Jesus glaubt. Da schließt sich wieder der Kreis. Und eben, gesagt, wenn jemand sagt, oh, das finde ich wirklich völlig seltsam, diese Dinge hier, dann finde ich super, wenn wir darüber reden können. Also wir können diese Diskussionsrunde danach gerne weiterführen. Ich bin da gern dabei. Einfach auf mich zukommen. Ein Kapitel weiter in der Offenbarung steht dann so das Positive, Offenbarung 21. Und zwar ist in dem Kapitel die Rede vom himmlischen Jerusalem. Das ist so eine Stadt, die wird wunderschön beschrieben, ganz toll. Und sie steht eben für den Himmel, für das Leben bei Gott. Und am Ende von diesem Kapitel heißt es dann, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, also in die Stadt, in den Himmel, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens.
Also das heißt, die, die nicht im Buch des Lebens sind, die kommen in den See aus Feuer, dann melden wir die, die im Buch des Lebens sind, kommen eben nicht in den See aus Feuer, sondern eben in dieses himmlische Jerusalem, zu diesem Leben mit Gott. Eine letzte Stelle, 1. Johannesbrief: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Johannes sagte sogar, der Sohn hat, also es steht um den Sohn Gottes, um Jesus, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat es nicht. Also auch wieder so dieses Doppelte. Und was mir dabei gut gefällt oder was ich wichtig finde bei diesem Vers, wir melden, es geht um das Leben, da geht es natürlich um das ewige Leben zum einen, also dieses Leben bei Gott, aber ich meine nicht nur darum, sondern es geht auch um das Leben hier auf der Erde. Und Johannes sagt, wer wirklich das Leben haben will, der braucht diesen Sohn Gottes. Ich glaube, viele Menschen denken, also wenn ich mal Christ werde, wenn ich Christ bin, dann ist der Spaß im Leben vorbei. Ja, dann war es doch so. Aber Johannes sagt gerade das Gegenteil. Er sagt, das wahre Leben ist dann, wenn du den Sohn Gottes hast, wenn du Jesus hast. Und Jesus selber hat das ganz ähnlich gesagt. In diesem Vers, Johannes 10, Vers 10, das war der Vers, den wir auch der Laura zugesagt haben. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Das ist der Anspruch Jesu, dass er sagt, bei mir gibt es Leben. Und nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern Leben im Überfluss. Ich finde, das ist immer wieder ein Vorrecht, wenn man Menschen mitbekommt, die eben ja, diese Entscheidung für Jesus treffen. Wenn es einem so geht wie mir, dass man schon lange so ein Leben mit Jesus lebt, dann rückt das manchmal auch so ein bisschen in den Hintergrund, dass es ein Leben in Fülle ist. Und wenn jemand neu sagt, ja, ich glaube an Jesus, da merkt man das wieder neu, ja, tatsächlich, es ist so dieses Leben im Überfluss. Und man spürt es dann nochmal deutlicher. Und deswegen möchte ich auch dir sagen, wenn du schon lange mit Jesus lebst, nimm das wieder in den Blick, es ist ein Leben in der Fülle, ein Leben im Überfluss. Und ich weiß nicht, in welchen Herausforderungen du stehst, was heute und im nächsten Tag, in der kommenden Woche auf dich zukommt, aber nimm so das mit, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Jesus in deinem Leben und er ist der, der Leben in Fülle gibt. Und dann tritt vielleicht manches, was so ganz im Vordergrund steht, ein bisschen in den Hintergrund. Und der Fokus ist wieder auf Jesus gerichtet. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann lade ich dich einfach herzlich ein zu diesem Glauben an Jesus, zu diesem Leben in Fülle. Denn letztlich ist es so, dass Jesus gekommen ist, damit wir Leben haben, Leben im Überfluss. Jetzt möchte ich zu dem zweiten noch kommen. Diejenigen, die eben sagen, am Schluss kommen alle Menschen in den Himmel. Also jetzt hat man das beleuchtet, so wie so doppelte Aussagen, es gibt dieses und jenes. Und diese gute Botschaft ist, wer an Jesus glaubt, der gehört zu Gott. Und jetzt die Frage, wie sehen andere das, die eben auch von der Bibel überzeugt sind und aber doch meinen, am Schluss kommen alle in den Himmel. Ich habe es ja vorher gesagt, da gibt es so manche bekannte Vertreter, wie zum Beispiel Johann Albrecht Bengel oder ein Michael Hahn, das so für die, die ein bisschen die Geschichte kennen, vor vielen hunderten Jahren. Aus neuerer Zeit wäre das auch ein Theologe wie Karl Barth, der diese Überzeugung hatte, sich öffentlich gelehrt hat, aber doch davon überzeugt war, so meine ich, Grund genug, um sich mal damit zu beschäftigen. Überhaupt auch, da stelle ich jetzt gerne zum Norman Bohlein, aber dann sagst du es nochmal, ich lerne am meisten von den Menschen, die etwas ganz anders sehen als ich. Das finde ich ist ein guter Satz, insofern ist es immer gut, auch was anderes mal anzuschauen. Also, das, was diejenigen sagen, man nennt es so die Vertreter der Allversöhnung, was sie sagen ist, dass im 1. Timotheus dieser Vers steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das finden glaube alle einen richtigen Vers. Und jetzt die Vertreter der Altversöhnung sagen, wenn Gott das will, dann wird er es auch tun. Also es wäre ja komisch, wenn Gott es nicht tun könnte, und er kann es tun und er wird es tun. Und dann fragt man sich, aber wie verstehen die jetzt diese Stellen von Gericht und so, was wir jetzt auch behandelt haben, in Offenbarung und diese Dinge? Und da sagen die, ja, das Gericht wird es geben. Das steht ja so in der Bibel, da stellen wir uns auch dazu, es wird diesen See aus Feuer geben. Aber das soll dazu dienen, dass die Menschen umkehren. Also so wie eine menschliche Strafe auch zur Besserung dienen soll, so soll dieses Gericht dazu dienen, dass die Menschen eben zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und am Schluss werden irgendwann eben alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Jesus erleben und so dann am Schluss alle bei Gott sein. Da kommt dann aber so der Einwand, ist da nicht irgendwie auch die Rede von ewig? Also dass das nicht mehr aufhören wird, dies, sowohl das eine als auch das andere, also der Tod, der ewige Tod, dieser See aus Feuer und das ewige Leben. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich die Vertreter sagen, ewig bedeutet nicht eine unendliche Zeitspanne, Ewigkeit ist nicht irgendwie unendlich, was nicht mehr aufhört, sondern auch das ist letztlich ein abgeschlossener Zeitraum. Und sie stützen sich darauf, dass sie sagen, in der Bibel heißt es ja immer wieder von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn es so heißt, dann muss es eben eine gewisse abgeschlossene Zeitspanne sein. Im Griechischen heißt, steht da Äon, und das ist so ein wichtiges Wort eben, dieses Äon oder das Zeitalter. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schwierig tatsächlich, dieses griechische Wort, wenn man die einen hört, die sagen, es bedeutet das, also ohne Ende, die anderen sagen, es bedeutet das, es ist eine abgeschlossene Zeit. Letztlich finde ich es schwierig, auf einem griechischen Wort dann so eine ganze Theorie oder Theologie aufzubauen. Aber ein bisschen kann ich schon verstehen. Nur, dass das Gericht dazu da ist, dass die Menschen umdenken und letztlich zum Glauben an Jesus kommen, da meine ich schon, das steht jetzt so nirgends in der Bibel drin. Das ist eben die Interpretation an der Stelle. Ein weiterer Punkt ist, an mehreren Stellen in der Bibel heißt es, dass irgendwann sich alle Knie beugen werden vor Jesus. Zum Beispiel Philipper 2, 10 und 11. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Eindeutig, irgendwann werden alle Menschen am Ende der Zeit das eben anerkennen, dass Jesus der Herr ist, und die Vertreter der Allversöhnung sagen, wenn das so ist, und dass sie auch Jesus die Ehre geben, dann braucht es dazu den Heiligen Geist. Sie haben den Heiligen Geist und das bedeutet, sie sind eben solche, die an Jesus glauben. Weil es steht auch an einer Stelle in der Bibel, dass niemand ohne den Heiligen Geist Herr nennen kann. Und hier ist ja klar, sie nennen alle Jesus dann den Herrn. Der einmal da ist, das ist aber so am Ende der Zeit und da ist es vielleicht dann doch anders. Also ganz klar, wer hier auf der Erde lebt, der braucht den Heiligen Geist, um Jesus den Herrn zu nennen. Aber ist es vielleicht nicht so, dass am Ende der Zeit, wenn alles vorbei ist, dass eben jeder verstehen wird und deshalb Gott den Herrn nennt? Die einen sagen, so ist es, am Schluss muss eben Jesus von allen geehrt werden. Und die anderen sagen, nein, das kann nur durch diesen Heiligen Geist geschehen, daraus gehören alle dazu. Und dann gäbe es noch eine weitere Stelle, die nenne ich jetzt zu der Vollständigkeit halber, Apostelgeschichte 3. Da geht es um die Wiederherstellung aller Dinge, irgendwie am Ende der Zeit. Für die, die sich ein bisschen auskennen, da hat Michael Hahn seine Wiederbringungslehre drauf aufgebaut. Also der Gedanke ist, am Schluss der Zeit ist irgendwie dieser paradiesische Zustand, alles ist wiederhergestellt und alle Menschen leben eben so in Gemeinschaft mit Gott. Aber ich gehe da nicht so näher drauf ein. Wenn es interessiert, der darf da gern auf mich zukommen. Fazit von mir. Ich würde sagen, oder ich sage, so ganz undenkbar finde ich es, dieser Gedanke von dieser Allversöhnung nicht. Also, dass am Ende alle bei Gott sind, so wie es diese Leute meinen. Und trotzdem, wenn ich so mit ein bisschen Abstand die Bibel anschaue und so überlege, was ist der rote Faden von vorne bis hinten, dann sehe ich schon das, dass Gott das immer möchte, dass die Menschen in Gemeinschaft mit ihm leben. Das zieht sie wirklich von vorne bis hinten durch. Aber dass er ihnen auch den freien Willen gibt und dass er niemand dazu zwingt. Und in Zusammenhang zu dieser Hauptstelle, die erste da, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, würde ich sagen, ganz klar, das ist Gottes Wille, aber er zwingt es niemand auf. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass es so ist, wie die Vertreter der Allversöhnung es vertreten. Und wenn es dann doch so ist, dann freue ich mich drüber. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, auf der sicheren Seite ist man so oder so, wenn man hier in diesem Leben an Jesus glaubt. Und übrigens würden die von der Allversöhnung das Gleiche sagen. Sie würden sagen, es ist immer besser, wenn du in diesem Leben an Jesus glaubst. Weil das ist ja viel besser, als erst durch das Gericht zum Glauben an Jesus zu kommen. Und ich möchte das dazu setzen, und auch da werden die von der Allversöhnung mit einig, dass es ohnehin ja viel besser ist, mit Jesus zu leben, weil Jesus das Leben gibt und das Leben in Fülle. Und so möchte ich uns das einfach mitgeben, möchte ich ja dich nochmal so daran erinnern, Jesus sagt das, da gibt es Leben im Überfluss und er sagt es nicht nur so, sondern es ist auch so. Und von daher, wenn du mit Jesus lebst, mach dir das bewusst, dass es ein Leben in Fülle ist. Und vielleicht ist es gut, du machst dir irgendwie so eine Erinnerung. Also, ihr dürft zum Beispiel gerne im Gottesdienst auch mal euer Handy rausnehmen und so eine Folie abfotografieren, so als Erinnerung. Oder ich mache es manchmal so, ich schreibe mir, wenn ich was nicht vergessen will, kurz mit dem Handy eine E-Mail, dann habe ich es nachher in meinem Postfach. Aber auch das dürft ihr gerne machen. Also, ich bin froh, wenn ihr sonst keine E-Mails schreibt, sondern das Gottesdienst. Aber so eine E-Mail dürft ihr gerne schicken. Oder was auch immer ihr da für Möglichkeiten habt, aber dass ihr euch daran erinnert, ja, das Leben mit Jesus ist das Leben in Fülle. Bei all meinen Herausforderungen will ich das im Blick haben und den Blick, den Fokus auf Jesus nehmen. Und wenn das alles vielleicht so ein bisschen neu ist und du dich da fragst, ja, ist da vielleicht was dran oder nicht, dann ermutige ich dich, überleg weiter, sei im Gespräch mit anderen und vielleicht nimmst du auch dieser Satz. Am meisten lerne ich von denen, die was ganz anders sehen als ich. Weil manchmal ist das andere tatsächlich wahr und es ist gut, darüber nachzudenken. Und wie gesagt, es ist immer gut, im Gespräch mit anderen zu sein und gerne auch jetzt hier nach dem Gottesdienst. Und wenn du davon überzeugt bist, dass das Leben mit Jesus ein Leben in Fülle ist, dann ist auch klar, dass es gut ist, andere dazu einzuladen. Und ich möchte uns bitten, lass uns Ausschau halten, wo ist es möglich, in diesen kommenden Tagen von diesem Leben in Fülle weiter zu erzählen, dafür zu werben. Denn jeder, der Jesus hat, der hat das Beste, er hat das Leben in Fülle. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und neben dem, dass ich Jesus einfach danken will, dass er Leben gibt, wollen wir heute einfach auch für die Menschen beten, die irgendwie von diesem Coronavirus betroffen sind. Wir wollen da einfach auch Fürbitte halten für Betroffene und auch für die Entscheidungsträger. Beides ist im Gebet drin. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen und damit auch Gott die Ehre geben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, damit wir Leben haben und das im Überfluss. Bitte hilf du, dass wir genau das in den Blick nehmen und dass wir es nicht vergessen in unserem jubeligen Alltag, dass wir dich haben. Und ich bitte dich, dass du uns den Blick auf dich gibst, dass wir uns bei allen Herausforderungen auf dich konzentrieren und Leben in Fülle vielleicht ganz neu wieder erleben. Wir bitten dich heute auch für alle, die vom Coronavirus betroffen sind, ganz besonders für alle Infizierten. Wir bitten dich um Heilung für sie. Und wir beten auch für unsere Mediziner und Politiker. Gib du ihnen die Weisheit, wie man mit diesem Virus am besten umgeht. Hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um keine Panik zu machen und gleichzeitig die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wir bitten dich für die, die an einem Impfstoff forschen, gib du selbst die richtigen Gedanken und die Weisheit, die nötig ist. Amen.